es gibt andere, wie zum Beispiel Telegram. Da ist gar nichts zu machen im Moment. Da gibt es ganz schwierige Debatten, auch bis hin zur Bundesregierung. Und es ist einfach ein Unding, was da teilweise abläuft.
Ich plädiere hier wirklich für mehr Mut zur Freiheit.
Premiere bei Satzzeichen. In Folge 99 haben wir es endlich mal geschafft, zwei Gäste in unseren kleinen Podcast zu holen. Zwei Frauen noch dazu. Und was für welche? Die eine ist Präsidentin des Bayerischen Landtags. Sie war Wirtschafts- und Medienministerin im Freistaat und sie war überregional auch mal als Ministerin in einem Kabinett von Angela Merkel. Die andere, Verlegerin, Veranstalterin eines der größten Events im Bereich Politik, Wirtschaft und Medien, gleichzeitig auch noch Ehefrau eines sehr bekannten und erfolgreichen Journalisten. Ilse Aigner und Christiane Götz-Weimer sind heute zu Gast und mit ihnen reden wir einmal querbeet über die Entwicklung in sozialen Netzwerken, über die Frage, wie weit Regulierung gehen darf und welchen Sinn sie hat, über Live-Journalismus beim Ludwig-Erhard-Gipfel und noch eine ganze Menge anderer Themen. Am besten, sie bleiben einfach dran. Kleiner Hinweis, nachdem das hier Folge 99 ist, Sie werden sich's denken können, ist die nächste Folge die 100. Und die wird, so viel kann ich Ihnen schon mal verraten, ein bisschen länger als die anderen Folgen und entgegen dem manchmal dann doch schweren Ernst, den wir hier im Podcast haben, wird das auch mal eine richtig witzig lustige Folge, kann ich Ihnen versprechen. Jetzt aber erstmal unsere beiden Damen Ilse Aigner und Christiane Götz-Weimer zu Gast hier bei Satzzeichen, dem Podcast der Hans-Seidel-Stiftung. Den kriegen Sie überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auch auf der Webseite der Stiftung hss.de. Ich bin Christian Jakubetz und ich wünsche Ihnen spannende 20 Minuten. Frau Aigner, wenn es um das Thema Social Media geht, dann hören wir relativ viel in den letzten Jahren zum Thema Hate Speech, davon, dass sich eine Gesellschaft irgendwie gegenseitig anbrüllt und fertig macht. Sie sagen unter anderem, Frauen sind von Hate Speech in Social Media noch mal stärker betroffen als Männer. Das wäre eine Beobachtung, die ich noch gar nicht gemacht habe. Woran machen Sie das fest? Woran äußert sich das?
Ja, Frauen berichten, dass sie einfach auch persönlicher angegriffen werden, oft auch aufgrund von Äußerlichkeiten und ganz persönlich. Und je weiter oder je näher sozusagen es bei der Politik an der Basis ist, desto schlimmer wird es dann auch, die Entscheidungen und wirklich Beschimpfungen. Und Frauen lassen sich von dem leider auch noch mehr abschrecken und beeindrucken. Ich kann jeder Frau nur raten, wenn es Beleidigungen gibt, sofort melden an die Staatsanwaltschaft. Wir haben da sogar spezielle Staatsanwaltschaften für diese Hate Speech und Beleidigungen.
Wie weit oder was kann Politik überhaupt machen, wenn es um solche Themen geht? Also ich meine, Konzerne wie Facebook stellen sich auf den Standpunkt, dass sie sagen, wir sind nur quasi die Plattform, auf der diskutiert wird. Aber letztendlich für die Inhalte sind wir nicht verantwortlich. Dann gibt es immer das große Thema Regulierung. Kann Politik, soll Politik regulieren? Und ich frage mich halt dann immer gerade bei Konzernen, die irgendwo im Silicon Valley sitzen, ist das nicht eine Debatte um des Kaisers Bart?
Ja, Facebook arbeitet mittlerweile da schon besser mit und Beleidigung ist im realen Leben ein Straftatbestand und ist natürlich auch im sozialen Medienbereich ein Straftatbestand. Sie müssen nur wissen, wer sich dahinter verbirgt und deshalb ist die Meldung an die Staatsanwaltschaft eben wichtig, weil man dann im Zweifelsfall auch nachverfolgen kann und auch die Löschung, nein, nicht nur die Löschung, sondern erst festhalten und dann löschen, auch verfolgen kann. Also das ist schon besser. Es gibt andere, wie zum Beispiel Telegram. Da ist gar nichts zu machen im Moment. Da gibt es ganz schwierige Debatten, auch bis hin zur Bundesregierung. Und es ist einfach ein Unding, was da teilweise abläuft. Wirklich mit übelsten Beleidigungen, mit Hassrede, gesteuert für meine Begriffe auch aus anderen autoritären Regimen, mit viel Fake News. Und da muss man ganz genau hinschauen, weil das ganz, ganz schwierig ist. Das zu regulieren ist in der Tat nicht einfach, aber man muss da dauernd dranbleiben.
Frau Götz-Weimer, jetzt machen Sie einen Verlag, der mit Social Media und Hate Speech wahrscheinlich überhaupt nicht viel am Hut hat. Trotz alledem sind das Entwicklungen in der Branche, die Sie ebenfalls wahrnehmen, dass sich ein Ton innerhalb der Gesellschaft und auch möglicherweise innerhalb der Branche verschärft hat in den unangenehmen Bereich? Oder ist es eher so ein Facebook-Ding, auf dem die Leute halt einfach rumpöbeln?
Also eher so ein Facebook-Ding, würde ich nicht sagen. Ich möchte aber wirklich davor warnen, dass wir zu viel regulieren, weil ich möchte nicht am Ende, dass Redaktionen bei Facebook oder Google rausfiltern, was ist wirklich für eine breitere Öffentlichkeit zugänglich, was ist berichtenswert. Wir bekommen da ein weder demokratisch noch wahrscheinlich inhaltlich von der Ausbildung tatsächlich qualifizierten Gatekeeper. Also da hätte ich auch große Sorge davor. Ich mache nicht umsonst den Ludwig-Erhard-Gipfel jetzt Ende April wieder, schon eine Verfechterin möglichst großer liberaler Freiheiten in der Wirtschaft. Und natürlich brauchen wir gewisse ordnungspolitische Mechanismen, dass es nicht zu viel Wildwuchs gibt. Aber bisher habe ich noch kein überzeugendes Konzept gehört, wie das aussehen könnte. Und da warne ich wirklich diese riesen, gigantische Macht von Google, die ja inzwischen schon alleine mehr umsetzen als wir Verlage alle zusammen, noch weiter zu stärken und ihnen zu sagen, ihr geht jetzt bitte auch so sehr an die redaktionellen Inhalte dran, dass ich da keiner mehr Anstoß dran nehmen kann. Also das ist eine schmale Gratwanderung. Und ich glaube, Präsidentin Aigner hat das eben richtig gesagt. Da, wo Beleidigungen sind, wird sowieso unser geltendes Recht immer zur Anwendung finden. Man muss die Menschen ermutigen, sich nicht alles gefallen zu lassen und tatsächlich entsprechend anwaltliche Schritte einzuleiten.
Frau Aigner, wie liberal kann man mit einem Diskurs in einer Gesellschaft, ganz egal, ob das jetzt ein gesprochener Diskurs oder auch einer in den Medien ist, überhaupt noch umgehen? Also ich habe den Eindruck, dass inzwischen Medien teilweise wirklich zu Krawallplattformen geworden sind und in denen es wahnsinnig schwer wird, überhaupt noch einen, sagen wir mal, halbwegs gemäßigten Ton, der dann auch zur Debatte führt, hinzukriegen.
Also ich teile die Auffassung, dass Regulierung in der Hinsicht nur einen Rahmen geben darf und nicht in die redaktionelle Freiheit eingreifen darf, was Medien betrifft. Wo es aber wirklich die Schwierigkeit gibt, dass es ja mittlerweile, wenn man das unter Medium bezeichnet, schon ein Smartphone reicht, um sich selber als Sender sozusagen auszustatten. Und das ist dann wiederum eine Frage der Medienkompetenz von den Leuten, von den Menschen, die da zuhören, zu sehen, ist das jetzt ein redaktioneller Beitrag, der auch mit Quellenrecherche, mit Quellencheck, mit mehreren Quellen auch fundiert arbeitet, mit Faktencheck arbeitet, oder ist es einfach irgendein Sender, der seine persönliche Meinung der Öffentlichkeit kundtut? Und das ist einfach die Schwierigkeit, ist auseinanderzuhalten. Und deswegen muss man ganz klar differenzieren. Medienarbeit ist für mich sehr wichtig und deswegen haben wir Medienführerschein übrigens auch vom Freistaat Bayern auf den Weg gebracht, noch in meiner Zeit, über die Bayerische Landeszentrale für Medien, um hier die Kompetenz auch zu stärken. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich der Anspruch an journalistische Tätigkeit, eben diesen guten journalistischen Grundsätzen auch nachzugehen und auf die auch Wert zu legen und auch gerade für Journalisten ganz, ganz wichtig, eben zu berichten und nicht die Meinung eben kundzutun, seine eigene Meinung kundzutun und wenn, dann das auch als Meinung kennzeichnen. Und das, glaube ich, ist genau die entscheidende Frage. Und ansonsten sehe ich auch so nicht eingreifen in den redaktionellen Bereich. Das muss eigentlich wirklich freigestaltet werden.
Ich plädiere hier wirklich für mehr Mut zur Freiheit. Es ist ein ganz großer Demokratisierungsprozess, den wir in den Social-Media-Kanälen auch erleben, dass eben weniger gefiltert, weniger gesteuert, nur einige wenige sich zu Wort melden können. Mut zur Freiheit, aber auch dahingehend, glaubt nicht, dass der Bürger und der Medienkonsument so dumm ist. Wir haben wunderbar mündige Bürger in dieser Republik. Und wenn ich mir anschaue, wie im letzten Jahr während der Pandemie die Menschen mehr Zeit zum Medienkonsum hatten und was ist passiert? Es sind durchweg alle Qualitätsmedien nachgefragter gewesen. Überall sind die Verweildauer, aber auch überhaupt die Nutzeranzahl bei den Qualitätsmedien gestiegen. Also ich denke mal, im Sinne Ludwig Erhards, lasst den Markt weitestgehend die Dinge selbst regulieren. Bei den Auswüchsen, wie wir eingestiegen sind, muss natürlich entsprechend reguliert werden. Das aber sehr vorsichtig, weil wäre den Anfängen, nicht, dass man am Ende sagt, den Geist, den ich gerufen habe, den werde ich nicht mehr los. Wir haben ein sehr gut konkurrierendes Mediensystem in unserer Republik.
Vielleicht noch, also ich glaube auch, dass das gut ist, dass eben auch die Konkurrenz belebt das Geschäft. Das ist immer alte Regel. Ein bisschen Sorgen macht mir allerdings natürlich, wenn Bots im Hintergrund sind, Algorithmen im Hintergrund stehen, gerade bei den sozialen Medien, wo man dann sich selbst in eine eigene Blase begibt. Und das ist ein bisschen die Gefahr, die dahinter steckt, dass diese Algorithmen durch Verschlagwortung ja immer wieder dieselben Beiträge zuspielt, die dann gefüttert werden und dann das ganze Bild des Lebens sozusagen nicht mehr abgebildet wird, sondern sehr stark fokussiert. Und das ist eben eine Frage der Medienkompetenz, wo ich glaube, wo man früh ansetzen muss, am besten auch in den Schulen ansetzen muss, um das zu zeigen, dass man sich nicht zu sehr nur in eine Richtung fokussiert. Und man muss auch sagen, dass sich das Medienverhalten natürlich dramatisch verändert hat. Also unsere Generation, wenn ich so sagen darf, wir sind halt mit wenigen Fernsehkanälen erstmal groß geworden, mit klaren Zeitungen groß geworden. Und jetzt ist die Medienvielfalt, Gott sei Dank, ja auch viel, viel größer geworden. Und deshalb brauche ich umso mehr Medienkompetenz, um das auch zu bewältigen.
Ja, immer wenn ich irgendwo Vorträge oder Seminare mache, sorgt es zuverlässig für Lacher, wenn ich erzähle, wir sind mit 3 Fernsehprogrammen groß geworden.
Und hier in der Gegend mit 5, wir haben die Österreicher.
Ja, Sie hatten ORF1, das ist ein Privileg.
Und zwei.
Aber 2 war, glaube ich, nicht so toll, oder?
Egal, aber wir hatten 5 Kanäle. Wir waren privilegiert. Ja.
Und es war ein bayerischer Ministerpräsident, der sehr viel für die Medienvielfalt in diesem Lande getan hat. Es ist sicherlich nicht zuletzt Stoibers Einsatz zu verdanken, dass wir Pro7 Sat1 haben. Und es wäre für mich jetzt, wenn Sie gestatten, ein Aufhänger für ein Plädoyer überhaupt hier. Mehr Freiheit, weniger Verkrustung und, Entschuldigung, mehr Privatisierung zuzulassen. Wir machen alleine in Bayern einen Umsatz in der Medienbranche von 36 Milliarden. Wir sind hier extrem stark. Bayern ist der Medienstandort der Republik. Und das Tolle ist, ganz interdisziplinär, ob ich das München führend bei Software und Games, die tollen Firmen, die da weltweit eben den Ton angeben, Google, Microsoft haben in Deutschland dann den Sitz in München. Wir haben eine sehr starke Filmbranche mit großen Firmen, die hier angesiedelt sind. Wir haben, ich glaube, 300 Verlage, Buchverlage. Wir haben verschiedenste Fernsehsender. Alles in München unter Föhring ist da ein wirkliches Powerhouse. Aber für mich haben wir hier noch viel zu viel Regulierung. Ich würde dafür plädieren, dass wir die Bavaria Filmstudios privatisieren und dann hätten wir eine Chance. Die Bavaria Filmstudios sind aus ihrer eigenen Kraft heraus ein sehr, sehr interessantes Unternehmen, das weltweit mithalten kann. Wenn ich lese, dass jetzt dieser Tage in London Hollywood 800 Millionen investiert hat in ein Studio, dann sage ich, das hätten wir hier auch haben können. Geht aber unter den derzeitigen Bedingungen nicht, weil BR und WDR die Bavaria Filmstudios da eben dominieren. Warum bitte nicht mehr Privatisierung?
Klein widersprechen, weil das wissen die wenigsten, der größte Anteilseigner ist beim Bavaria Filmstudio nicht der Bayerische Rundfunk, sondern der Westdeutsche Rundfunk.
Der WDR bei dem Bavaria.
Der WDR hat, ja, der hat auch die deutlich mehr zu sagen, also auf Deutsch wie der BR. Und die anderen Anteile ist übrigens auch interessant. In Bayern hält die LFA, die Landesbank für Aufbaufinanzierung, als Standardkriterien. Das ist weniger mit also sozusagen der BR des Holdings, sondern mehr als Standardkriterien über die LFA ist da der Anteilseigner. Wissen die wenigsten. Aber ich teile die Einschätzung, aber das ist natürlich eine gewachsene historische Geschichte. Und die Anteilseigner müssen schlicht und ergreifend im Zweifelsfall verkaufen.
Aber da sage ich bitte mehr Stoiberwagen an der Stelle freier. Gibt dem Markt wieder ein bisschen mehr zurück. Und ich glaube, das wird der Sache insgesamt bekommen.
Frau Eigner, ich würde trotzdem gerne noch mehr auf das Thema Algorithmen zu sprechen kommen, das Sie gerade angesprochen haben. Es gab ja auch mal die Diskussion vor ein paar Jahren, dass man Konzerne nicht zwingen, aber zumindest sanft darauf hinweisen soll, dass sie mal ihre Algorithmen offenlegen. Daraufhin sagen natürlich die Konzerne, das ist unser Geschäftsgeheimnis, dazu könnt ihr uns gar nicht nötigen. Aber sind wir nicht, wenn eine Gesellschaft komplett inzwischen in der Kommunikation von Algorithmen zunehmend mehr gesteuert wird, längst fernab der Debatte über Privatisierungen? Weil ich glaube, also wenn man sich anguckt, letztendlich nahezu alles, was wir heute im Netz machen, wird von Algorithmen bestimmt. Dann wäre das doch die eigentlich entscheidende Frage. Wer die Algorithmen hat, der ist doch derjenige, der der Herrscher über die Medienlandschaft ist.
Sie müssen halt wissen, auch wie Sie mit Medien umgehen und dass Sie natürlich Spuren hinterlassen und dass man darauf auch selbst achten muss. Also das ist auch eine Frage der Medienkompetenz. Und ich bin mir fast sicher, dass die jüngere Generation das wahrscheinlich besser einschätzen kann, die Digital Natives im Gegensatz zu uns schon etwas Älteren, die das vielleicht noch nicht so mit der Muttermilch, hätte ich fast gesagt, aufgesogen haben. Die wissen schon eher konkreter, wie man damit umgehen kann. Trotzdem Medienbildung auch nochmal zur Sensibilisierung. Ich bin nach wie vor dabei. Ich glaube nicht, dass sie das regulieren können. Und selbst wenn sie das offenlegen, ist das Problem ja damit nicht gelöst. Sie wissen, sie sind in einer Blase drin und müssen immer aufpassen, dass sie durch ihre Sucheingaben sozusagen ihre eigene Blase erzeugen letztendlich. Und das muss einem immer bewusst sein.
Kommen wir vom Thema Blase noch ganz kurz zum Thema Community. Community-Journalismus, Kommunikation mit einzelnen Communities. Sie machen im April den Ludwig-Erhard-Gipfel. Wenn man so will, wenn man böse wäre, würde man sagen, das ist auch eine Blase, aber wir sind ja nicht böse und reden mal von der Community. Ist das möglicherweise eine Form, die sich neben diesem ganzen algorithmengetriebenen Zeug stärker etablieren wird, dass man Medien zunehmend mehr versteht als Kommunikationsangebot für ganz bestimmte Zielgruppen, in Ihrem Fall beispielsweise Wirtschafts- und Politikelite, könnte aber theoretisch auch der Angelverein sein.
Also zum Thema Blase. Wir hatten beim letzten Ludwig-Erhard-Gipfel einen zweistelligen Millionenkontakt an Zuschauern, Zuhörern. Das ist dann schon eine große Blase. Denn der Ludwig-Erhard-Gipfel bringt zwar Menschen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft, Medien zusammen, physisch, weil wir glauben, dass der Austausch, egal in welchem digitalen Zeitalter wir leben, dieses Vernetzen immer noch am besten funktioniert, wenn man sich wirklich zusammenfindet und miteinander mal die Köpfe heiß diskutieren und die Lösung auf drängende Zukunftsfragen miteinander besprechen kann. Es ist also insofern aus meiner Sicht alles andere als eine Blase, weil wir unterschiedliche Gruppen zusammenführen. Also das Problem, das sich in unserer Gesellschaft ja immer stärker abzeichnet, ist, dass es Peer Groups gibt, die sich aus ihrem eigenen Kreis immer weniger rausbewegen. Das ist genau das, weshalb wir den Ludwig-Erhard-Gipfel 2015 mit Ilse Aigner gegründet hatten. Dass wir gesagt haben, wir wollen die einzelnen Menschen eben miteinander ins Gespräch, immer besser miteinander als übereinander zu reden. Und was wir dort veranstalten ist, mein Mann Wolfram Weimer und ich sind Journalisten, ist kein Veranstaltungs- oder Party-Event-Format, sondern es ist, wenn Sie so wollen, Live-Journalismus, der dort stattfindet. Wir diskutieren mit unseren Gästen die drängenden Fragen der Zeit.
Aber ich würde jetzt auch sagen, das ist ja auch Blase im besten Sinne und man kann auch sagen Netzwerken im besten Sinne. Wo ich einfach so geprägt bin, ist natürlich durch die Corona-Pandemie, durch alle möglichen wirklich Blasen, die dann die Falschmeldungen verbreiten und immer wieder mehr Falschmeldungen zugespielt werden. Da habe ich einfach ein bisschen meine Schwierigkeit damit. Man kann es ja auch ganz konkret sagen, wenn man in Telegram reinschaut, dann wird ja nur Falschmeldungen teilweise verbreitet in einer rasanten Geschwindigkeit, in einem Dominoeffekt. Und die Leute, die dann gefangen sind in dieser Blase, kommen überhaupt nicht mehr raus und können auch nicht mehr abschätzen, ist das jetzt überhaupt faktengecheckt oder ist es eine wirklich glatte Lüge, die einfach verbreitet wird, um den Leuten Angst zu machen. Und das ist für mich ein bisschen die Problematik. Ich habe noch keine Lösung, das sozusagen sage ich auch, keine Lösung, das Problem zu lösen. Aber da geht es mir auch wirklich darum, immer wieder das Bewusstsein zu schärfen mit dem Algorithmus. Kriege ich immer mehr zugespielt, immer in derselben Richtung. Und es ist mit Sicherheit nicht das gemeint, liebe Christiane, was ihr macht an Netzwerken, das war also definitiv nicht mit einer Blase gemeint, falls das jetzt irgendwie falsch rübergekommen ist. Ganz im Gegenteil, das brauchen wir dringend, sich auszutauschen, übrigens auch über solche Themen dann auszutauschen, zum Beispiel eben über Medien, was bedeuten Medien für einen Standort, was bedeutet das für eine freie Gesellschaft, für Informationsverhalten, sich von verschiedenen Seiten auch informieren zu können, da ist das natürlich ein brillantes Beispiel.
Man mag sagen, Spätbekehrte sind immer besonders überzeugt. Ich lebe jetzt erst seit 11 Jahren in Bayern, aber Bayern macht wirklich eine Menge für den Medienbereich. Standort. Hier sind Innovationen möglich, weil wir auf der einen Seite eine sehr breit ausdifferenzierte Medienlandschaft, ich habe es eben durchdekliniert durch alle Sparten, vom Fernsehen über Buch übrigens bis hin zur Werbewirtschaft haben und weil wir auf der anderen Seite hier eine sehr vitale Hochschullandschaft haben und weil wir aber zum Dritten auch von der Politik tatsächlich viele Fördermöglichkeiten haben. Auch jetzt einen sehr gut vernetzten, sehr umtriebigen Medienminister Herrmann. Und ich glaube, insofern kommen solche verschiedenen Faktoren zusammen, die nachher München nicht umsonst zu diesem sehr, sehr vitalen Mediencluster machen.
Zu Gast in der neuen Folge von Ersatzzeichen im Podcast der Hans-Seidel-Stiftung heute die Präsidentin des Bayerischen Landtags, Frau Ilse Aigner, und die Verlegerin Christiane Götz-Weimer. Meine Damen, herzlichen Dank dafür.
Vielen Dank.
Vielen Dank.